Da ich weiß, dass wir Besuch aus dem hohen Norden heute unter uns haben, der unseres speziellen Dialektes nicht mächtig ist, nehme ich mir die Freiheit, die Predigt einmal mehr in gehauchtem Deutsch zu halten, damit alle verstehen, worum es geht. Doch bevor wir in den Text einsteigen, lass mich kurz beten. Herr Vater, wir sind froh und dankbar zu wissen, dass das, was wir gesungen haben, wahr ist. Du bist gegenwärtig durch dein Wort, durch dein Geist. Und wir bitten, dass dein Wort, wie wir es gehört haben in der Apostelgeschichte, auch durch unsere Herzen dringt, weil da gehört es hin. Da geschieht wahre Veränderung. Herr, wir bitten, dass wir als Gemeinde wirklich auch unseren Auftrag wahrnehmen, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Salz und Licht in einer Zeit oder einer Jahreszeit gerade, wo viele das Fest der Lichter feiern. Eine Anspielung auf deine Geburt. Herr, wir wollen Licht sein, gerade auch dadurch, dass wir uns auszeichnen, dass wir Frieden haben mit dir, dass wir Frieden haben mit uns selbst, dass wir Frieden haben in den Beziehungen, in denen wir leben und dass wir Friedensstifter sein mögen, da wo der Friede abhanden gekommen ist. Segne du jetzt dein Wort und dein Reden zu uns an diesem heutigen Morgen. Amen. Was machen Kinder öfters mal, wenn sie ausnahmsweise mal irgendetwas in den Sand gesetzt haben oder etwas verbockt haben und sie wissen es genau? Und jetzt kommen Mama und Papa daher. Ja, die eine Reaktion ist, sie rennen davon und wollen es verstecken. Die andere ist, sie rennen auf dich zu. Puh, ich hab dich so lieb. Und denkst, was ist wohl hier los? Nun, was bezwecken sie damit, wenn sie auf dich zustürmen und dich mit solchen Liebesergüssen eindecken? Was beabsichtigen sie? Naja, sie ergreifen die Initiative. Sie wollen Frieden stiften, weil sie genau wissen, dass gewisse Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Sie sind ein perfektes Beispiel für das, was heute zum letzten Mal unser Predigttext sein wird aus Matthäus 5, 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Bei Erwachsenen findet sich in letzter Zeit ein ähnliches Phänomen. Man liest öfters wieder davon in den Schlagzeilen, und zwar sind es die sogenannten Selbstanzeigen, wenn es um Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung geht. Man lädt die Leute ein, freiwillig zu kommen und Frieden zu suchen, weil es sonst manchmal sehr teuer werden kann. Die Credit Suisse kann ein Lied davon singen, wie teuer diese Dinge werden können. Und so ist es eine alte, bewährte Taktik. Ein nepalesisches Sprichwort sagt, wer den Feind umarmt, macht ihn bewegungsunfähig. Wenn du ihn einfach auf ihn zustürmst und ihn umklammerst und hältst, naja, dann ist er nicht nur rein physisch bewegungsunfähig, es fällt dir auch tendenziell schwerer, das, was du vielleicht vorgehabt hast, umzusetzen. Angriff ist manchmal die beste Verteidigung. Und das stimmt. Und in gewissen Situationen ist es absolut richtig, wenn wir verstanden haben, was es damit wirklich auf sich hat. In Bezug auf den Auftrag, den wir als Kinder Gottes empfangen haben, nämlich Friedensstifter zu sein, trifft die Aussage definitiv zu, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Aber wir müssen verstehen, wie dieser Angriff aussieht, wie er sich gestaltet und wie wahrer Sieg im Licht der Bibel aussieht. In der Predigt vom vergangenen Sonntag haben wir dieses Thema behandelt, bereits angeschnitten, und weil es so grundlegend ist, wirklich, es ist so grundlegend, will ich einige Dinge noch mal kurz aufgreifen, denn es ist schlicht und einfach so, dass jeder Gedanke, jede Handlung, alles, was wir tun, ihren Ursprung letztendlich entweder im Geist oder im Fleisch hat. Entweder reagieren wir aus dem Fleisch oder aus dem Geist. Schlicht und einfach. Und Kinder Gottes, Söhne Gottes, kämpfen eben nicht mit konventionellen Waffen, sondern wie wir es gelesen haben aus Galater 5, die Frucht des Geistes, das sind unsere Waffen. Das ist das, womit wir aufmunitionieren sollen. Und das sind Dinge wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Im Gegensatz dazu nochmal ein Auszug aus der Liste der Frucht des Fleisches: Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid bis hin zu Mord. Und wir haben gesehen, dass zwar alle Kinder 100% des Geistes Gottes bekommen haben bei der Wiedergeburt. Das Problem liegt aber darin, dass der Geist Gottes nicht immer 100% von allen Kindern Gottes bekommt. Dass er nicht Raum gewinnt in unserem Leben. Und das führt dazu, dass er gedämpft werden kann. Er kann sich nicht mehr in seiner vollen Wirkung entfalten. Und wir sind angehalten, diesen Geist nicht auszulöschen. Ein Feuer ist eine gute Sache und es gibt warm, aber wenn es ausgelöscht wird, dann stinkt's und raucht und gibt keine Wärme mehr ab. Es ist nutzlos. Womit können wir das vergleichen? Oder was bedeutet es, dem Geist Raum zu geben, ganz praktisch? Es ist nichts, was uns vom Hocker hauen würde. Es bedeutet einfach Gehorsam. Gehorsam dem, was der Geist lehrt durch sein Wort. Das bedeutet es, dem Geist Raum zu geben. Und es gibt, und wir wissen das alle, eben Hindernisse, die versuchen, das zu vereiteln. Und deshalb müssen wir diese Hindernisse überwinden. Und es gilt, Hingabe zu haben, ein bewusstes Entscheiden, eine Entscheidung im Herzen zu treffen, damit wir diese Hindernisse überwinden, damit wir uns nicht überwinden lassen. Römer 12 hat das so formuliert: So viel an dir liegt, setze alles daran, mit jedermann Frieden zu halten. Egal, was der andere getan hat, egal, wer der andere ist, aber es liegt bei dir. Der Ball liegt bei dir. Und so gilt es, das sind die drei Voraussetzungen, die wir genannt haben, erstens Hindernisse zu überwinden, in bewusster Hingabe zu leben. Und hierzu nochmal eine Bibelstelle, auch aus dem Matthäusevangelium, die einfach verdeutlicht, wie wichtig diese Sache ist. Sie kommt immer wieder. Und der Grund, warum sie immer wieder kommt, ist, weil wir immer wieder damit zu kämpfen haben. Weil es ein Dauerbrenner ist. In Matthäus 18, Verse 21, kommt Petrus zu Jesus und sagt: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Und wir haben gesehen, Vergebung ist die Grundlage für Frieden. Wo keine Vergebung ist, da ist auch garantiert kein Frieden. Und Petrus stellt die Frage: Okay, wann ist das Maß voll? Wann reicht's? Wann habe ich meine Pflicht erfüllt? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Nicht bis siebenmal, sage ich dir, sondern bis 70 mal 7. Immer wieder. Immer wieder. Es gibt kein Limit für Vergebung. Und dann kommt die Geschichte, die ihr gut kennt, von einem Schuldner, dem eine Menge erlassen wird, und er geht raus und würgt jemand, der ihm einen läppischen Betrag schuldet. Einen läppischen Betrag. Und Jesus schließt dieses Gleichnis über das Himmelsreich ab mit den Worten dann in Matthäus 18, 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Wie wird er ihm tun? Das lesen wir im Vers 24. Und ein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hatte. Es wird von ihm zurückgefordert. Wenn wir nicht vergebungsbereit sind, jedem mit allem, dann wird das ernsthafte Konsequenzen haben. Weil wenn etwas zwischen mir und dem Vater steht, dann ist das nicht gut. Dann ist die Leitung dicht. Und ich möchte hier einen kurzen Einschub machen zu einem Thema, wo ich feststelle, dass es immer wieder gut gemeinte, aber doch weittragende Missverständnisse gibt. Und es ist ein Einschub zum Thema Gebet. Ihr werdet gleich sehen, warum. Es gibt immer wieder Phrasen, die sich irgendwo eingebürgert haben. Sie hören sich so geistlich an, so biblisch. Und sie sind in unseren Köpfen, sie sind in unseren Herzen. Und man schluckt sie und denkt, naja, das muss wohl so sein, ohne sie wirklich mal auf ihren biblischen Gehalt zu prüfen. Zu diesen gehört auch die Tatsache, dass man oft gerne sagt, dass wir jederzeit, egal wie, zu Gott kommen können, um zu beten, und er uns hört. Oder auch er hört. Stimmt das wirklich? Können wir einfach kommen, wie wir wollen, egal was bei uns läuft, und im Thronsaal Gottes erscheinen und denken, dass er uns mit Freuden empfängt? Ist dem wirklich so? Nun, das hört sich sehr gut an, richtig? Auch sehr biblisch, sehr geistlich, sehr einladend. Aber nichtsdestotrotz ist es schlicht und einfach falsch. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist ein Mythos zu glauben, dass wir einfach kommen könnten, wie wir wollen. Egal wie. Das stimmt nicht. Gott hat sehr wohl klare Vorstellungen und sie sind eng, sehr eng an das geknüpft, worum es heute geht in unserem Thema, nämlich ein Friedensstifter zu sein. Wir können nicht kommen, egal wie, um Gott anzubeten und dann denken, dass er verpflichtet sei, diese Anbetung anzunehmen, einfach nur, weil wir damit gekommen sind. Dieser Trugschluss ist aber uralt. Er ist uralt. Er beginnt nämlich schon wo? Kain und Abel. Kain und Abel. Kain kommt daher und denkt, naja, ich kann ja wohl opfern, was ich will. Früchte sind auch gut, ich bin ein Bauer, warum soll ich nicht meine Früchte bringen? Aber das ist nicht das, was Gott wollte. Und Gott in seiner Gnade und Güte wendet sich Kain nochmal zu. Und gibt ihm die Chance, umzukehren. Er sucht einmal mehr Versöhnung. Er ist der Ursprung immer für Friede und Versöhnung. Aber Kain will nicht. Und Kain fällt in Unfrieden mit Gott. Kain fällt in Unfrieden mit sich selbst. Und Kain fällt in Unfrieden mit den Leuten um sich herum. Und er landet dort. Er landet im Extremfall, dass er was macht mit seinem Bruder. Und vergessen wir nicht, wie viele Leute gab es damals auf der Erde? Vier Leute, die ersten zwei Kinder, die da waren. Was macht der eine Sohn mit dem Sohn seiner Eltern? Er bringt ihn um. Unfriede, ausgelöst durch ein falsches Verständnis, was es bedeutet, sich Gott zu nahen, führt dazu, dass nicht nur ein Riss in die Beziehung zu Gott kommt, sondern auch zu den Mitmenschen. Und es endet in dem ersten Mord. Vier Leute, und da waren es plötzlich nur noch drei. Nadab und Abihu sind weitere tragische Beispiele im Alten Testament. Und sie waren nicht irgendjemand. Sie waren die Söhne des Hohepriesters und mit großer Wahrscheinlichkeit einer von ihnen war der angehende nächste Hohepriester. Und wir lesen von ihnen, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, es ist in Levitikus 10, Vers 1, die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf. Wie haben sie das gemacht? Sie wollten in den Tempel gehen, in das Zelt, um anzubeten. Ist doch toll, ist doch super. Nein, sie legten fremdes Feuer vor dem Herrn, das der Herr ihnen nicht geboten hatte. Und jetzt kann man denken, naja, aber sie kommen, sie haben eine gute Absicht. Es ist nicht das, was der Herr ihnen geboten hat. Wie froh können wir sein, dass Gott mit uns nicht so verfährt. Ich weiß nicht, wie es in unseren Reihen aussehen würde. Wie reagiert Gott? Vers 2. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, dem Vater dieser beiden Söhne, die gerade hier vor ihren Augen, vom Feuer aufgefressen wurden. Dies ist es, was der Herr geredet hat, indem er sprach: In denen, die mir nahen, will ich geheiligt. Und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und dann heißt es, und Aaron schwieg. Er hat gerade seine Söhne verloren, aber er wusste, Gott hat gerecht gehandelt. Gott macht es klar, ich will geheiligt werden. Wenn ihr in meine Gegenwart kommt und wenn wir beten, dann treten wir vor den Thron Gottes. Dann soll unser Leben geordnet sein vor dem Herrn. Psalm 24, 3-4, und ich mache das einfach, um euch aufzuzeigen, das ist von Anfang an da und es zieht sich durch, bis wir im Neuen Testament sind. Psalm 24, Vers 3 fragt der Psalmist: Wer wird auf den Berg des Herrn steigen und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Wer darf denn dorthin? Und dann heißt es nicht, naja, jeder, der will. Nein, Vers 4, der unschuldige Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Auch hier, die Dinge müssen geordnet sein. Und wir haben ja alles, um die Dinge zu bereinigen vor dem Herrn und untereinander. Wir haben es gehört, wir haben die komplette Ausrüstung. Es mangelt uns an nichts, höchstens an der Bereitschaft, diesen Schritt zu tun, an der Bereitschaft, den Kürzeren zu ziehen, weil es richtig ist vor dem Herrn. Und gehen wir weiter, gehen wir in die Bergpredigt, das Vaterunser, wo die Jünger kommen und Jesus bitten, ihnen beizubringen, wie sie beten sollen. Matthäus 6, 9-14 lesen wir dann Folgendes: Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute, und jetzt hör gut zu, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier wird ein unmittelbarer Zusammenhang hergestellt zwischen Vergebungsbereitschaft Gottes und meiner Vergebungsbereitschaft gegenüber anderen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und ich glaube, eine der größten Versuchungen ist es, nicht vergeben zu wollen. Das ist eine große Versuchung. Das ist eine böse Sache auch. Und es ist unmittelbar an diesem Exkurs Jesu, wo er den Jüngern beibringt, zu beten, wo er folgende Worte dann sagt, Vers 14, denn, jetzt kommt eine Begründung, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Meine lieben Freunde, die Aussage könnte nicht klarer sein. Wenn wir meinen, mit Groll und Nichtvergebungsbereitschaft vor dem Thron Gottes erscheinen zu können, um ihn zu gewinnen, um ihn zu gefallen, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, dann haben wir uns gewaltig getäuscht. Friede untereinander, Friede unter dem Volk Gottes, was seine Leuchtkraft bestärkt, ist Gott ein heiliges Anliegen. Ein heiliges Anliegen. Und wir können festhalten, dass Buße, immer wieder, Herr, vergib uns, das ist Buße suchen, Vergebung suchen, Buße, Vergebung empfangen, Vergebung zu gewähren und Frieden zu suchen und Frieden zu stiften, genau die Elemente sind, die die Türen aufstoßen zum Thronsaal Gottes und zum Himmel. Aber es können auch genau die Elemente sein, die alles verschließen, wenn wir das nicht tun. Wenn wir es nicht beherzigen, bleiben die Türen des Himmels verschlossen. Unsere Gebeten bleibt der Eingang verwehrt. Und dem Fluss des Segens Gottes ist ein Riegel geschoben. Nun, ich bin mir bewusst, dass es Ausnahmen gibt zu unserem großen Glück. Aber lasst uns nicht Gottes Güte und Gnade nehmen, um eine Tugend zu machen aus einer Sache, die eine böse Sache ist, nämlich nicht zu vergeben. Gott in seiner Gnade segnet zum Glück über unser Vermögen hinaus oder wie wir es verdient haben. Aber wie viel mehr würde fließen, wenn wir diese Dinge beherzigen würden? Und um die Gewichtigkeit dieser Sache noch zu unterstreichen, Epheser 4, 25 bis 27. Paulus weist hier die Epheser an, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind Glieder voneinander. Was den einen betrifft, betrifft den anderen. Auch wenn wir es vielleicht nicht unmittelbar spüren, aber so ist es aus der Perspektive Gottes. Vers 26 dann, zürnt und zündigt nicht. Ja, es gibt Dinge, die bringen uns zum Zorn. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sündigen wir in der Folge, dass wir diesen Dingen Raum geben? Oder kommt Zorn auf und wir gehen richtig damit um? Was heißt richtig damit umgehen? Zürnt und zündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Sprich, regelt die Dinge, sucht Versöhnung, stiftet Frieden, geht auf die Leute zu, bereinigt die Dinge so schnell wie möglich und seid nicht wie der Mann, der meinte, naja, wenn ich mal richtig Zoff mit meiner Frau habe, dann gehe ich einfach Richtung Norden. Wisst ihr warum? Naja, da geht die Sonne 6 Monate nicht unter, wenn ihr in der rechten Zeit dort seid. Da könnt ihr lange zornig sein. Das ist nicht Sinn dieser Geschichte hier, okay? Vers 27. Und ihr werdet sehen, dieser Gedanke wird mehrmals aufgegriffen. Nicht vergeben, nicht Frieden suchen, Dinge nicht bereinigen, nicht versöhnt zu sein, führt dazu, wovor Paulus warnt in Epheser 4, 27, und gebt nicht Raum dem Teufel. Wenn wir nicht Frieden haben untereinander, wenn der Geist Gottes keinen Raum hat, gewinnt ein anderer Raum. Es gibt kein geistliches Vakuum. Vergesst es. Es gibt keine Schweizer im Himmel. Im Sinne von Neutralität. Es kommen schon Schweizer in den Himmel, keine Sorge. Aber neutral gibt es nicht. Vakuum gibt es nicht.
Entweder geben wir Raum dem Geist, dass er Versöhnung wirkt, oder wir sind zornig und lassen uns nicht dazu bewegen, Frieden zu stiften und geben Raum dem Teufel. Schlicht und einfach. Wir sind dann in seiner Mannschaft. Wir spielen für sein Team. Wir tragen Wasser auf seine Mühle. 2. Korinther 2,10, dasselbe Prinzip, achtet gut. Paulus schreibt, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und glaub mir eins, einer der Lieblingsgedanken des Teufels unter den Kindern Gottes ist es, auf welche erdenkliche Art und Weise auch immer, einen Keil zwischen die Geschwister zu schieben. Durch Unfrieden, durch Parteiung, durch Ohrenbläserei, durch üble Nachrede, was immer es sein mag. Das sind die Gedanken nicht des Herrn. Der Herr hat Gedanken des Friedens über uns, der Hoffnung. Die Gedanken des Teufels, sie sind uns nicht unbekannt. Er will uns einreden, naja, aber weißt du, jetzt hast du genug geschluckt. Das musst du dir wirklich nicht bieten lassen. Wo kommen wir denn dahin? Und er bestärkt dich in deinem Stolz, in deinem harten Schädel. Anstatt dass wir bereit sind, mit aller Hingabe Frieden zu suchen, Hindernisse zu überwinden, um alles zu tun, damit er eben nicht Raum gewinnt. 1. Petrus 3,7, hier geht es um die kleinste Einheit. 1. Petrus 3,7, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, das sind ihre Frauen, nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen ihnen Ehre gebend, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das kann zwei Dinge bedeuten. Und ich denke, es ist komplementär, es ergänzt sich. Wenn ein Ehepaar Zoff hat miteinander, beten sie dann noch? In der Regel nicht. Man wendet sich den Rücken zu. So, ist mir doch egal. Die Gebete sind verhindert in der Form, dass sie überhaupt nicht stattfinden. Oder wenn wir einfach in einem Scheinfrieden leben und uns arrangiert haben in unserer Ehe, weil wir ja nicht wollen, dass irgendjemand etwas mitbekommt, aber eigentlich liegt so viel im Argen, dann können wir auch beten, wie wir wollen. Unsere Gebete sind verhindert. Sicher, wir dürfen um Hilfe bitten. Und es ist nicht so, dass immer alles perfekt sein muss, dass Gott uns erhört. Aber die Frage ist, mit welcher Herzenseinstellung komme ich vor den Herrn? Kommen wir manchmal auch vor dem Herrn und bitten ihn um Vergebung, dass wir eben nicht vergebungsbereit sind, dass wir meinen, wir packen es noch nicht. Aber wir wollen, wir setzen alles daran, dass wir dorthin kommen. Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Es gibt also durchaus Gründe, die unsere Gebete verhindern. A, dass sie überhaupt stattfinden oder B, dass sie an das Ohr und Herz Gottes dringen. Und deshalb der Aufruf von Paulus in 2. Timotheus 2,8, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, aber nicht einfach irgendwie, sondern wie sollen sie beten? Indem sie heilige Hände aufheben. Heilige Hände heißt gereinigt, abgesondert von Sünde. Die Dinge sind in Ordnung gebracht. Nicht einfach irgendwie beten. Heilige Hände aufheben. Ohne Zorn und ohne zweifelnde Gedanken. Wenn wir vor den Herrn treten, und das sollen wir tun, das ist eine gute Sache, aber lasst es uns tun mit einem gereinigten Herzen, mit einem Herzen, das bereit ist, Frieden zu suchen und Frieden zu stiften, Vergebung zu empfangen, aber auch Vergebung zu gewähren. Versöhnung, dass sie wieder stattfinden kann und Wunden heilen können. Und mit den Worten von Paulus können wir überleiten zu unserem letzten Punkt, die letzte Grundvoraussetzung, um Friedensstifter zu sein. Die erste war Hindernisse überwinden, die zweite war bewusste Hingabe und das dritte Heiligung. Heiligung. Schlag dazu bitte Hebräer 12 auf, die Verse 14 bis 15. Hebräer 12, 14 bis 15 heißt es, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit. Jagt diesen Dingen nach. Frieden und Heiligkeit, weil das eine funktioniert ohne das andere nicht. Es gibt es nicht. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige. Und viele durch sie verunreinigt werden. Und so ist es so, zu guter Letzt, dass nachdem Hindernisse überwunden werden oder gemieden und wir mit Hingabe dem Herrn folgen, wir bei der letzten allumfassenden Voraussetzung angelangt sind, nämlich ein Leben in Heiligung. Heiligung ist die Grundlage für jeglichen Dienst. Egal welchen Dienst wir tun, wenn wir wollen, dass er Gott gefällt, muss er getan werden von heiligen Leuten. Von Leuten, die in der Heiligung leben. Es ist ein Aufruf zur Heiligung, damit nicht bittere Wurzeln aufsprossen. Und wie schnell sind sie da? Und wie hartnäckig können sich diese Dinger in unseren Herzen festfressen und verwurzeln und sie treiben immer wieder aus. Wenn die Sache nicht an der Wurzel angepackt wird, müssen wir damit rechnen, dass diese bitteren Früchte immer wieder ans Licht treten. Heiligung ist keine kleine Sache. Gott ist heilig. Und in 1. Petrus 1, 16 halt nach, was wir im Alten Testament immer wieder hören, nämlich, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott erwartet, Gott möchte, Gott fordert von seinen Kindern ein Leben in Heiligung. Das ist im Alten Testament und im Neuen Testament so, denn es ist derselbe Gott. In Johannes 17, der Abschlussrede Jesu, dem hohepriesterlichen Gebet, betet er zum Vater, heilige sie. Und wie geschieht das? Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist Heiligungsmedizin. Das ist das, was unsere Herzen brauchen, damit sie erkennen, wo wir in falschen Bahnen gehen, wo wir an Dingen festhalten, die nicht nur ungesund sind für uns und unsere Mitmenschen, sondern zur Unehre Gottes. Und im Ersten ist es so explizit ausgedrückt, klarer kann man es nicht sagen, denn das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Eure Heiligung, das ist das, was Gott will. Die NGÜ überträgt Hebräer 12, 14, 15 sinngemäß sehr passend hier. Hört mal zu, wie die NGÜ das liest. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, sprich Heiligung. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Vers 15, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Mein lieber Freund, Gottes Gnade ist da. Johannes 1, 16 heißt es, aus seinen Händen haben wir empfangen Gnade um Gnade. Und weißt du, was nachher kommt? Gnade und Gnade. Gottes Gnade ist nie zu Ende. Es ist nicht so, dass es plötzlich keine mehr gibt. Aber wir können uns selber ausschließen von der Gnade Gottes. Indem wir nicht auf ihn hören, indem wir unsere eigenen Wege gehen, indem wir auf unsere harten Herzen und unseren harten Schädeln folgen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt, die uns hilft, diese Hindernisse und Hürden zu überwinden, damit wir Frieden stiften können. Weiter, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Und es ist so. Diese Wurzeln, die breiten sich aus in der Gemeinde. Es ist wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst. Kleines Blub, aber dann ein erster Kreis, zweiter und die Kreise ziehen sich immer weiter. Und ihr merkt, es gibt eine Menge Imperative, Dinge, die an uns gerichtet sind. Bemüht euch, richtet euch, achtet darauf, lasst nicht zu. Lasst diese Dinge nicht zu. Möge der Herr uns davor bewahren, diese Dinge zu beschwichtigen und sie in den Bereich von, naja, jeder kämpft damit, ist ja halb so wild, abzulegen und uns nicht darum zu kümmern. Denn bittere Wurzeln führen zu bitteren Früchten. Genauso wie wenn du einen Stein hochwirfst, er wieder runterfällt und das Wasser immer bergab fließt. Es gibt Dinge, daran gibt es nichts zu ändern. Bittere Wurzeln, bittere Früchte. Diese rauben uns unsere Dankbarkeit. Sie verursachen Unfrieden, sie trüben den Blick auf Gott. Sie wirken sich auf die ganze Gemeinde aus. Auf die ganze Gemeinde. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Sie schwächen unser Zeugnis in der Welt. Sie schwächen, wenn die Welt, was bei uns läuft. Wenn wir uns in den Haaren, ist es ein Fressen für sie. Und wir verunehren letztendlich auch unseren Herrn und Retter. Und lass mich abschließen mit den Worten Jakobus, der das auf den Punkt bringt, in Jakobus 3, 13 bis 18, wo er sagt, hält sich jemand unter euch für weise? Man könnte auch sagen, geistlich. Denkst du, dass wirklich der Geist in deinem Leben regiert? Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen. Lass sehen. Lass sehen, was für eine Spur du hinterlässt. Ist es eine Spur des Friedens? Oder eine Spur des Unfriedens, des Unbehagens, des, oh, ich weiß nicht, was hier läuft. Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt. Ein vorbildliches Leben, Vorbild heißt, es ist sichtbar. Man sieht diese Dinge und Dinge tut, er handelt, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist, und hier kommt derselbe Gedanke, wieder diese Bitterkeit, die an einem nagt, die einem langsam aber sicher auffrisst und selbst die schönsten Dinge vermiest. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs, nicht von Gott. Friede haben wir gesehen, Ursprung ist Gott. Diese Sache, die kommt vom Widersacher Gottes. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Merkt ihr diese Parallelen? Es ist nicht nur bei dir. Das schlägt Wellen. Hebräer sagt, die ganze Gemeinde wird in Mitleidenschaft gezogen. Und hier heißt es, wenn du diese Dinge tolerierst, das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Wir geben Raum dem Teufel und nicht mehr dem Geist Gottes. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig. Sie sucht Frieden. Freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Wow. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Guten hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können. Und davon gehe ich aus, dass wir alle Früchte sammeln möchten, die vor Gott bestehen können. Richtig? Die Früchte, die vor Gott stehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Lass mich das nochmal lesen. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, waren dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Und deshalb, einmal mehr, wollen wir Friedensstifter sein. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Christus hat uns mit Gott versöhnt und uns den Auftrag der Versöhnung gegeben. Als Söhne Gottes sollen wir sein Wesen widerspiegeln und er ist ein Gott, der Frieden sucht und Frieden wirken will. Jesus sendet uns aus, um Frieden zu stiften. Es ist ein ganz klar definierter biblischer Auftrag Jesu an alle seine Nachfolger. Und wir haben die komplette Ausrüstung dazu bekommen. Wir können nicht sagen, ja, aber mir fehlt etwas. Nein, wir haben das gesehen. Wir haben alles, was es braucht. Und der Auftrag ist klar definiert. Und wie wir es gerade gelesen haben, so können wir Frucht sammeln für die Ewigkeit. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums wird nicht untergraben, sondern untermauert. Gott wird verherrlicht. Und wisst ihr, das, was uns letztendlich dazu bringt, das zu tun, erinnert ihr noch, euch noch an 2. Korinther 5, 14? Denn die Liebe des Christus drängt uns. Es ist die Liebe Christi zu uns und unsere Liebe zu ihm. Ihr habt nicht mich geliebt, ich habe geliebt, deshalb liebt. Und wenn diese Liebesbeziehung ist, dann drängt uns die Liebe, indem wir so geurteilt haben, 2. Korinther 5, 14 bis 15, dass er für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für Ordnung, damit die, die nicht mehr sich selbst lieben, dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist Ziel und Zweckbestimmung von uns als Kindern Gottes. Wie tun wir das? Wie leben wir nicht mehr uns selbst, sondern ihm, indem wir Friedensstifter sind, die bereit sind, Hindernisse zu überwinden, in bewusster Hingabe zu leben, egal was es kostet, und gezielt nach Heiligung streben in der Kraft und Gnade. Lass mich beten. Vater, du bist der Gott des Friedens. Und vergib uns, vergib jedem von uns, da wo wir diesen Auftrag, Friedensstifter zu sein, zu sehr auf die leichte Schulter genommen haben. Wo wir uns mit ihnen abfinden, sie tolerieren, obwohl sie offensichtlich bereinigt sind. Herr, ein Leben führen, das dich ehrt. Und wir wollen auch Frucht sammeln, die Bestand hat, weil du dadurch einmal mehr geehrt wirst. Wir möchten auch sehen, wie die Gnadentore des Himmels sich öffnen und Segen fließen kann, Herr. Segen, den du uns geben willst, den du verheißen hast, weil wir hier Friedensstifter sind, die dann, was du und der Sohn und wozu der Geist hat, nämlich Versöhnung und Frieden zu stiften. Amen.